Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Heute geht's in die Fauna, denn es geht um Sex im Tierreich. Zusammen mit Christian Kropf, der ist Zoologe am Naturhistorischen Museum in Basel. Willkommen, Christian. Was ist denn ja so die größte Fehlannahme in puncto Sexualität im Tierreich?
Ja, dass Sexualität ausschließlich der Fortpflanzung dient. Das ist einfach falsch. Vor allem bei sozialen Tieren ist es falsch. Ja.
Wofür Sex im Tierreich sonst noch so dient, bei Delfinen, Spinnen oder den Bonobos, diesen Affen, das klären wir in dieser Folge. Und im Liebestagebuch lässt sich Caro auf einen Urlaub mit Nick ein, mit erstaunlichem Ergebnis. Ahoi und willkommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ja, sie hieß Queer. Vielfalt ist unsere Natur. Ich rede von einer Ausstellung in der Schweiz in Bern. Christian Kropf hat diese Show als wissenschaftlicher Leiter kuratiert. Der ist Zoologe. Inzwischen ist er am Naturhistorischen Museum in Basel. Christian, wie vielfältig ist denn das Sexualverhalten der Tiere?
Ja, es ist unglaublich vielfältig. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Also es gibt Männchen, die schwanger werden. Es gibt homosexuelles Verhalten. Es gibt Gruppensex, es gibt Tiere, die gleichzeitig Männchen und Weibchen sind, es gibt Organismen, wo es viel mehr als nur zwei Geschlechter gibt, das sind Pilze und Schleimpilze zum Beispiel, es gibt Jungfernzeugung, wie das auf Deutsch heißt, das bedeutet, dass Weibchen ohne Zutun von Männchen Nachwuchs in die Welt setzen.
Wie läuft dann da die Befruchtung zum Beispiel?
Es gibt keine Befruchtung, also oder zumindest bei den meisten Formen der Parthenogenese gibt es keine Befruchtung, sondern aus unbefruchteten Eizellen entstehen wieder volle Organismen. Es gibt auch Formen der Parthenogenese oder Jungfernzeugung, wo es zwar zu einer Befruchtung kommt, wo aber noch das männliche Erbgut wieder ausgeschleust wird. Das gibt es auch.
Du hast eben auch erwähnt, dass es auch im Tierreich Tiere gibt, die eben das Geschlecht wechseln. Was für Tiere sind das?
Also das kennt man beispielsweise von Fischen. Beim Rotmeerfahnenbarsch, da leben die Weibchen in einem großen Schwarm, der von einem Männchen geführt wird. Und wenn dieses Männchen stirbt, dann entwickelt sich meistens das größte Weibchen innerhalb weniger Tage zu einem Männchen. Umgekehrt ist es bei Korallen, bei Anemonenfische, bekannt durch den Disney-Film Nemo. Da ist es so, bei den Anemonenfischen kommt jeder Fisch als Männchen zur Welt. Und die leben in kleinen Gruppen zusammen mit einem Weibchen in ihrer Anemone. Und wenn das Weibchen stirbt, wandelt sich ein Männchen in ein Weibchen um. Also es gibt den Geschlechtswechsel von Mann zu Weib und von Weib zu Mann, beides.
Und weiß man, warum Sexualität auch da so vielfältig ist im Tierreich? Also du sagtest ja eben schon, dass es eben nicht nur um Nachwuchszeugen geht, sondern vielleicht auch um andere Dinge.
Ja, besonders bei sozialen Tieren hat Sexualität auch andere Funktionen, zum Beispiel um Freundschaften zu festigen, um Bündnisse zu schmieden. Also bei Flussdelfinen zum Beispiel gibt es homosexuelle Männchengruppen, die also wirklich aktiv Sex miteinander haben. Die penetrieren sich an sämtlichen möglichen Stellen. Das ist wirklich lustig anzuschauen. Am Spritzloch zum Beispiel, am After und so weiter. Und die Weibchen haben auch homosexuelle Verhaltensweisen, die stimulieren sich mit der Schnauze. Das dient dazu, innerhalb der Delfingruppe eigene kleine sozusagen Interessensgruppen zu etablieren. Diese homosexuellen Männchengruppen beispielsweise, da helfen sich die Tiere gegenseitig bei der Jagd. Beim großen Tümmler ist es so, dass es Weibchen- und Männchengruppen gibt, die innerhalb der Gruppe sexuellen Austausch haben. Da werden beispielsweise Weibchen beschützt, die sich nicht paaren wollen, da hat die Sexualität viel, viel mehr Funktionen. Und gerade beim Mensch ist sicher eine der wichtigsten Funktionen auch die Partnerbindung. Nicht? Also Sex dient nicht nur der Fortpflanzung, wie man das manchmal aus ultrareligiösen Kreisen hört.
Es gibt auch eine Studie des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie beziehungsweise der Harvard University und noch anderen beteiligten Unis. Mhm. Die haben Bonobos untersucht. Das sind ja neben den Schimpansen so die nächsten tierischen Verwandten von uns Menschen. Genau. Da hat man viel Sex, vor allen Dingen zwischen weiblich gleichgeschlechtlichen Sex beobachtet. Und dann hat man gemessen im Urin der Tiere, der Bonobos, der Affen, dass der Oxytocin-Spiegel gestiegen ist. Mhm. Ist es sozusagen auch ein Wohlfühl-Ding?
Natürlich, ja. Man fühlt sich gut. Das ist sozusagen der unmittelbare Grund, warum man es macht. Aber dieser sehr, sehr häufige sexuelle Austausch zwischen Weibchen, zwischen Männchen und zwischen Männchen und Weibchen, der hat dort vor allem die Funktion, den Gruppenzusammenhalt zu stärken und Aggressionen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Eine Kollegin von mir hat mal über Bonobos gearbeitet und da ging es darum, dass ein neues Gruppenmitglied in die Gruppe eingeführt wurde. Und damit der sozusagen einen guten Status hat, hat man ihm eine große Ananas mitgegeben. Als das ein Weibchen gesehen hat, ist sie sofort auf das Männchen zu, hat ihm die Ananas weggenommen, hatte kurzen Sex mit ihm. Er war zufrieden und sie war zufrieden.
Okay, also da gibt es auch Tauschgeschäfte sozusagen. Das klingt jetzt erstmal sehr schön und es bildet Gruppen. Es kann auch Tiere miteinander verbinden, neue Gruppen schaffen, wie du gerade schon gesagt hast. Aber was auch stimmt, es gibt auch sehr brutale Formen von Sexualität im Tierreich,
oder? Natürlich, ja. Es gibt also eine ganze Reihe Tierarten, wo die Weibchen vermenschlicht ausgedrückt vergewaltigt werden. Das gibt's. Manchmal finden diese Weibchen allerdings doch noch einen Weg, die Männchen auszutricksen. Die können beispielsweise dann das Sperma wieder loswerden.
Was sind das für Tiere?
Das ist beispielsweise bei Zebras bekannt. Wenn die Weibchen von einem Hengst gedeckt werden, den sie nicht wollen, dann spucken die fast das ganze Sperma wieder aus. Und dadurch wird die Befruchtung sehr unwahrscheinlich. Und wir haben mal bei Spinnen gefunden, dass die Weibchen sogar wahrscheinlich die hundertprozentige Kontrolle über das Sperma eines Männchens haben.
Wie machen die Spinnen das? Welche Spinnen sind das?
Das sind kleine Bodenspinnen aus Südostasien, Tetraplemiden sind das. Und da können die Weibchen das Sperma eines Männchens in ein Drüsensekret verpacken und dann dieses ganze Paket, und da bleibt kein Sperma außen dran, und dieses ganze Paket dann wieder ausstoßen.
Das Kondom der Spinnen sozusagen.
Ja, man nennt das kryptische Weibchen, weil das gibt es bei sehr vielen Tieren, dass also nach der eigentlichen Begattung das Weibchen noch Einfluss auf die Spermien nehmen kann und damit die Befruchtungswahrscheinlichkeit absenken oder steigern kann, je nachdem.
Was sind noch so Dinge, die dich besonders überrascht haben? Mich hat bei der Recherche vorab recherchiert, bei Seepferdchen ist es so, dass dort die Männchen den Nachwuchs austragen. Das fand ich ganz interessant. Was sind noch so Besonderheiten?
Ach, es gibt so viele Besonderheiten. Also wenn ich über mein Gebiet reden darf, über Spinnen, da gibt es zum Beispiel Spinnen, wo sich die Männchen freiwillig dem Weibchen opfern. Es gibt eine Wespenspinnenart, da kriecht das Männchen in die Geschlechtsöffnung und stirbt dort und dient quasi als Keuschheitsgürtel, weil ein nächstes Männchen nicht mehr reinkommt. Oder es gibt eine Witwenart, also Verwandte unserer schwarzen Witwe, da springt das Männchen wie bei einem Purzelbaum direkt in die Giftklauen des Weibchens rein und das sterbende Männchen überträgt das Sperma.
Aber es steckt in gewisser Weise immer schon ein Sinn dahinter.
Ja, das müssen wir annehmen. Also beim sexuellen Kannibalismus ist es so, dass natürlich einerseits je länger das Männchen am Leben bleibt, umso mehr Sperma kann es übertragen, umso geringer die Chance, dass ein weiteres Männchen zum Erfolg kommt. Nicht zuletzt ist es eine Eiweißversorgung fürs Weibchen und damit indirekt für seinen eigenen Nachwuchs. Es hat eigentlich fast alles in der Natur seinen Sinn. Es gibt allerdings auch Eigenschaften, wo man zumindest keinen Sinn kennt, die einfach da sind, weil sie nicht schaden.
Zum Beispiel?
Ja, es ist natürlich schwierig, weil wenn man sagt, es hat keine Funktion, dann kann das natürlich sein, dass man einfach eine Funktion übersehen hat. Nicht? Zum Beispiel Skorpione fluoreszieren im Schwarzlicht. Das ist eine Eigenschaft, die man überhaupt nicht erklären kann. Man weiß zwar, warum das so ist, das sind bestimmte Substanzen im Hautpanzer der Skorpione, die dieses Fluoreszieren erzeugen. Wir wissen nicht, warum das so ist, aber es ist eine extrem auffällige Eigenschaft. Also wenn Sie mit der Schwarzlichtleuchte Skorpione suchen, die glühen grün oder blau auf in der Nacht. Und bei manchen Tieren ist Fluoreszenz ein UV-Schutz, aber bei nachtaktiven Skorpionen macht das überhaupt keinen Sinn. Und Skorpione sind alle nachtaktiv. Das wäre so eine Eigenschaft, wo man überhaupt keine Ahnung hat, wozu es dient.
Wobei in Deutschland gibt es ja relativ viel Glühwürmchen. Im Sommer sieht man die so oft so in so Gebüsch. Wie ist das da? Die fluoreszieren ja auch. Da hat das, glaube ich, schon einen sexuellen Sinn, oder?
Das ist keine Fluoreszenz. Das ist Lumineszenz. Also die produzieren selbst ein Licht. Fluoreszenz ist, wenn ein Licht auf das Insekt oder auf das Tier auftrifft und das wird umgewandelt in ein kürzerwelliges Licht.
Ja. Aber die leuchten. Und da hat das einen Grund bei den Glühwürmchen? Ist das so ein sich schick machen, aufmerksam machen?
Natürlich, also die Weibchen sitzen meistens am Boden und leuchten in einem bestimmten Muster und das lockt die Männchen an. Und es gibt auch Glühwürmchen, wo beide Geschlechter leuchten. Es gibt sogar den Fall, dass Glühwürmchen-Weibchen das Leuchtmuster einer anderen Art imitieren. Hm. Und dann kommt ein artfremdes Männchen angeflogen, will kopulieren und wird sofort verspeist.
Also es gibt sehr schöne tierische Sexualität, aber auch sehr brutale Dinge.
Ja, es gibt natürlich auch alles Mögliche Grausame in der Natur. Also man soll nie sagen, dass wenn etwas natürlich ist, dann ist es auch für Menschen richtig, sowas zu tun. Das ist völlig falsch. Das ist der berühmte naturalistische Fehlschluss.
Zu Gast ist heute Christian Kropf. Er ist Zoologe und Museumskurator in der Schweiz. Und ich habe ihn gefragt, macht es Sinn, menschliche und auf der anderen Seite tierische Sexualität zu vergleichen? Und er sagt, Vorsicht vor Vergleichen.
Man kann alles vergleichen und es kann auch sehr interessant sein, zu schauen, wie sich zum Beispiel im Stammbaum die sexuellen Verhaltensweisen verändert haben. Aber was man nicht darf, ist zu sagen, weil jetzt zum Beispiel bei Schimpansen ist etwa so und so, deswegen soll sich auch der Mensch so verhalten, sonst sei das nicht natürlich. Das kann man deswegen nicht, weil der Mensch nicht nur eine biologische Seite hat, sondern ganz, ganz stark ein Kulturwesen ist. Und das heißt, fast alles, was wir machen, wird kulturell verändert. Ein einfaches Beispiel ist das Essen. Nicht? Schon die Sprache differenziert ja zwischen Fressen und Essen. Und keine einzige menschliche Kultur zeigt das natürliche, unter Anführungszeichen, Fressverhalten, wie es die Schimpansen zeigen, sondern das wird im kulturellen Kontext abgewandelt. Und das ist natürlich für einen Mensch, dass er seine Verhaltensweisen kulturell verändert. Und das gilt in ganz, ganz besonderem Maß für die Sexualität.
Ich wollte gerade sagen, Sexualität ist ja auch immer noch ein gesellschaftliches Tabuthema, teilweise zumindest noch, kommt eben auch auf kulturellen Background und so weiter an. Ist das auch so ein bisschen in der Forschung, in der Zoologie so gewesen oder ist das noch so, dass man auch da auf das ja, Sexualverhalten vielleicht auch nicht so gerne geguckt hat oder vielleicht auch bestimmte Dinge gar nicht sehen wollte?
Also man hat das Sexualverhalten eigentlich schon sehr lang, sehr intensiv erforscht, aber man hat gewisse Dinge, die nicht ins eigene Weltbild passen, hat man ignoriert. Mhm. Also beispielsweise homosexuelles Verhalten. Da habe ich mich selbst dabei ertappt, man sieht auf einer Weide, wie eine Kuh auf die andere aufreitet. Dann denkt man sich, naja, hat keine Bedeutung. In Wirklichkeit kann das aber eine sehr hohe Bedeutung haben. Und das ist erst in den letzten Jahren eigentlich, vielleicht auch im Zusammenhang mit dem erhöhten Frauenanteil in der Wissenschaft, hat man vermehrt auch auf diese Dinge geachtet. Und gerade beim homosexuellen Verhalten, das ja immer noch in vielen Kulturen tabuisiert ist, hat man eigentlich früher viel übersehen.
Also das wurde aber ohne Beobachtungen nicht aufgeschrieben zum Beispiel.
Weil ja, wahrscheinlich nicht einmal bewusst. Ja, man hat gefunden, ach ja, die Sexualität, das ist was zwischen Männchen und Weibchen. Und wenn es einmal homosexuelle Sexualität ist, dann ja, dann ist das wahrscheinlich eine Verwechslung oder sowas. Und das stimmt aber überhaupt nicht. Und das ist ja eigentlich erst so in den letzten Jahrzehnten immer mehr an Evidenzen angesammelt worden, dass gerade homosexuelles Verhalten bei sozialen Tieren alle möglichen wichtigen Funktionen erfüllt. Und das war interessanterweise der Teil unserer Ausstellung, der biologische Teil unserer Ausstellung, der am meisten Echo in den Medien hatte.
Das wollte ich gerade sagen, ihr habt eine große Ausstellung gemacht, Vielfalt ist unsere Natur, ja, in Bern im Naturhistorischen Museum. Was waren da aus deiner Sicht vielleicht auch so die Highlights oder wo eben auch viele Menschen darauf reagiert haben?
Am meisten reagiert wurde, wie gesagt, auf das Kapitel homosexuelles Verhalten. Das war offenbar in der Öffentlichkeit wenig bekannt, dass es das bei praktisch allen sozialen Säugern und Vögeln gibt, wo man hingesehen hat. Und das nicht irgendein Ausrutscher oder Unfall ist, sondern dass das ganz normaler Bestandteil des Verhaltensrepertoires dieser Tierarten ist. Wir hatten ja einen biologischen und einen kulturellen Teil, so grob. Wobei man die Grenze nicht immer scharf ziehen kann. Aber. Und beim biologischen Teil war für mich das Highlight das biologische Geschlecht des Menschen. Und das Geschlecht des Menschen ist aber sehr komplexes. Da gibt es ein soziales Geschlecht und die Geschlechtsidentität. Und
hormonell
aber rein
auch noch.
Biologisch, ja. Genau, der rein biologische Teil, da haben wir also zeigen können, dass es, egal welchen Aspekt des biologischen Geschlechts man sich anschaut, seien es die Chromosomen, seien es die Hormone, dass man keine hundertprozentig scharfe Grenze zwischen Mann und Frau ziehen kann. Und das, glaube ich, war für viele Leute eine wichtige Botschaft.
Weil es eben auch noch diese Idee gibt, biologisch ist das doch eindeutig, wobei ist es das eben gar nicht. Und es kommt darauf an, auf welcher Ebene man guckt zum Beispiel.
Genau. Also wenn man auf der Ebene der Geschlechtszellen schaut, also bei allen Tieren ist es ja so, dass bei der sexuellen Vermehrung eine Eizelle und eine Spermazelle zusammenkommen. Und auf der Ebene dieser Geschlechtszellen gibt es wirklich nur zwei. Aber schon auf der individuellen Ebene gibt es viele Fälle, wo man nicht eindeutig zuordnen kann oder höchstens völlig willkürlich zuordnen könnte. Man könnte zum Beispiel sagen, ob dem und dem Testosterongehalt ist das ein Mann, aber das ist natürlich völlig willkürlich. Und eine objektive Grenze lässt sich nicht ziehen, nicht einmal bei den Chromosomen.
Mhm. Und bei den Menschen geht man ja so aus, gibt es natürlich auch unterschiedliche Studien, dass zum Beispiel so 5% der Menschen homosexuell sind, bisexuell vielleicht sogar schon mehr. Gibt es da auch so eine grobe Schätzung, wie das im Tierreich ist?
Rein homosexuelles Verhalten gibt es auch, aber das ist seltener. Bisexuell ist viel häufiger. Aber es gibt lustigerweise bei Schafen, und da haben wir ein Walliser Schwarznasenschaf ausgestellt dazu, da gibt es rein homosexuelle Böcke, die lehnen Weibchen komplett ab.
Wir haben gerade hier in Deutschland eine rein homosexuelle Schafsherde in Nordrhein-Westfalen.
Wo ja, von der habe ich gelesen. Ja. Genau.
Ja, und vielleicht habt ihr die Geschichte auch irgendwie mitbekommen auf Social Media oder über Bill Kaulitz, der hat ja auch das Ganze im Netz supportet und vor Ort. Diese schwule Schafherde, die lebt in Löhne in Nordrhein-Westfalen bei Michael Stücke und seinem Mann. Und Michael, der übernimmt diese Tiere von anderen Schafhaltern. Ganz konkret sind das Zuchtbetriebe. Und ja, wenn sich die Böcke da bei den Züchtern nicht für Weibchen interessieren, dann geht's eben im schlechtesten Fall zum Schlachter oder eben im besten Fall zu Michael Stücke.
Ja, jetzt auf den ersten Blick kann man das natürlich nicht erkennen, ob ein Bock schwul ist oder nicht. Aber das wissen die Halter auf jeden Fall, die uns die Tiere vermittelt haben. Die interessieren sich also nur für ihre männlichen Artgenossen, sind deswegen für die Zucht unbrauchbar. Und das heißt, sie würden also ausgemerzt werden oder ja zur Fleischgewinnung verwendet werden. Und man kann sie zur Zucht nicht gebrauchen, weil sie ja logischerweise keine Nachkommen produzieren. Das wäre das Ende für jedes einzelne von den Tieren.
Ja, und ermöglicht wird die Versorgung dieser Herde eben über Patenschaften, die Leute übernommen haben. Und auch die Wolle der Tiere, die kommt einem guten Zweck zugute. Aus der Wolle dieser queeren Herde sozusagen werden nämlich Rainbow-Aufnäher gemacht für Jacken, Schnürsenkel und Mützen. Für mehr reicht übrigens die Wolle auch nicht. Das sind ja nur so 22 Tiere. Und das Geld, das geht dann an einen queeren Verein.
Für mich ist es gar nicht so wichtig, jetzt so ein Projekt in die Gesellschaft zu bringen, sondern vielmehr ist für mich, glaube ich, wichtig, das Besondere, das Aufarbeiten der Wolle hervorzuheben. Die Wolle ist ein toller Rohstoff und das ist kein Sondermüll, sondern man kann einfach was raus produzieren, was Sinn macht. Und einmal kommt es den queeren Projekten zugute. Die können also Projekte damit unterstützen, die der LSVD macht. Und für uns eben, wir profitieren davon, dass wir die Patenschaften unterstützt bekommen. Ne? Also wir können die Tiere halten und ermöglichen denen somit ein Weiterleben.
Sagt der schwule Schäfer Michael Stücke aus Löhne. Ja, und wir haben ja schon gehört, homosexuelles Verhalten, das ist Teil des natürlichen Repertoires von Tieren, so wie heterosexuelles Verhalten auch und vieles andere auch. Aber gibt's auch noch Dinge, die wir vielleicht noch nicht wissen zum Thema Sexualität im Tierreich? Wo sind Wissenslücken? Das habe ich den Schweizer Zoologen Christian Kropf gefragt. Was würde er gerne noch erforschen?
Also grundsätzlich ist ja alles interessant zu erfahren, aber sagen wir von gesellschaftlicher Relevanz jetzt wäre für mich extrem spannend, bei sozialen Arten noch genauer nachzuschauen, welche Funktionen anderes als heterosexuelles Verhalten bei diesen Arten hat. Da gibt es schon interessante Sachen, aber das würde mich sehr interessieren.
Also die Funktionen sozusagen?
Genau, bei Primaten, auch bei sozialen Katzen. Also die einzige soziale Katze ist ja der Löwe. Auch da ist homosexuelles Verhalten lang bekannt. Da über die Funktionen nachzudenken und Evidenzen zu sammeln, das würde ich extrem spannend finden. Es gibt ja zum Beispiel den sexuellen Konflikt, das ist allerdings ein heißes Thema in der Verhaltensökologie, aber sexueller Konflikt bedeutet, dass die beiden Geschlechter unterschiedliche Interessen verfolgen und entsprechend entsteht ein Konflikt. Und das kann zum Beispiel sein, dass das Männchen hat ein Interesse, das Weibchen zu monopolisieren, damit möglichst der gesamte Nachwuchs von ihm ist. Das Weibchen kann aber durchaus das Interesse haben, an genetisch variablen Nachwuchs, sprich einen Nachwuchs von mehreren Männchen zu haben. Dann entsteht ein Konflikt. Und wie Tierarten diesen Konflikt lösen. Da gibt es die unglaublichsten Dinge.
Okay, wow, da ist auf jeden Fall noch viel zu tun für Biologinnen, Zoologen, VerhaltensökologInnen und andere Forschende. Das war Christian Kropf vom Naturhistorischen Museum Basel. Und von den Tieren jetzt doch nochmal zu uns Menschen, zu Caro und zum Liebestagebuch. Caro, die steht auf jeden Fall ziemlich auf Nick. Ja, und da gab es jetzt so eine neue Stufe zwischen den beiden. Aber das erzählt sie euch am besten selbst.
Also ich treffe Nick schon seit ungefähr 4 Jahren. Er ist Musiker und wohnt in Berlin. Und er hat in so einem Park Musik gemacht. Und ich habe ihn angesprochen, weil ich ihn total cute fand, ja, mit einer Freundin. Dann haben wir Nummern ausgetauscht und seitdem treffen wir uns immer, wenn ich mal in Berlin bin. Und das war so im Schnitt 2 bis 4 Mal im Jahr. Und auf jeden Fall war ich dann irgendwann in Berlin und war so, ich weiß, ich hatte auch ein bisschen was getrunken und so. Und wir waren im Taxi auf dem Weg zu ihm. Und ich habe gedacht, okay, komm, ich frag ihn jetzt einfach, ob er zusammen mit mir Urlaub machen möchte. Er war so, ja klar, können wir machen und so. Also dazu muss ich sagen, nicht nur wir beide alleine, sondern mit Freunden, so ein Gruppenurlaub. Aber ich wusste auch, dass er ein total süßer Typ ist und so. Aber man muss auch wirklich sagen, wir haben uns immer nachts gesehen. Meist waren wir beide irgendwie angetrunken. Wir haben uns nicht tagsüber so in unserem Leben gesehen. Ich habe da nie übernachtet. Das heißt, wir haben uns auch nicht, am nächsten Morgen nicht gesehen. Das heißt, es war jetzt wirklich ein Experiment. Und am ersten Tag war ich so, ach du Scheiße, was hast du da gemacht, Caro? Weil der ist so ein richtiger Golden Retriever Boy. Der ist halt so, der springt um einen rum, also um mich in dem Fall, macht mir 1 Million Komplimente. Und ich muss auch sagen, ich möchte auch nur noch Golden Retriever Boys haben. Also ganz viele Komplimente, du bist die Königin vor dem Herrn. Super touchy und also findet dich einfach ganz toll, ja. Und dazu kommt aber, also ist nicht so jemand, der dir nachläuft und alles macht, was du willst, sondern hat schon sein eigenes Leben und du kannst dich so dranhängen, also beschützt dich auch. Und das war mir am Anfang echt zu viel. Also er hing die ganze Zeit so mit dran und wollte Sex und knutschen und anfassen. Und ich war so, oh Gott, also ich finde ihn super heiß und so, aber ich war das überhaupt nicht gewohnt. Und wir waren ja auch noch nie nebeneinander aufgewacht morgens mal irgendwie und hatten jetzt so ein Hotelzimmer zusammen und waren da 24/7 zusammen und so. Und da dachte ich mir so, nee, das muss ich jetzt noch irgendwie noch 4 Tage aushalten, weil also ich kann jetzt nicht fahren. Und dann dachte ich mir so, nee, warte mal, ich kann doch nicht in Urlaub fahren und darüber nachdenken, wie ich irgendwas aushalte, sondern also Caro, besinn dich mal, änder mal dein Mindset. So, lass dich da mal drauf ein, auch wenn du es nicht gewohnt bist. Aber der macht ja nichts Schlimmes. Also er respektiert auch Grenzen. Als ich dann gesagt habe, nee, ich habe jetzt gar keine Lust auf Sex, weil es mir gerade ein bisschen viel. Wir hatten gerade eben erst so auf die Art. Dann hat er das auch respektiert. Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwas aushalten musste. Ich konnte schon meine Grenzen da wahren und so. Aber da habe ich mich darauf eingelassen. Ich habe mir gedacht, nee, das mache ich jetzt. Ich finde das jetzt einfach alles toll, was der macht. So wie er das bei mir macht, mache ich das jetzt auch bei ihm. Und das hat echt funktioniert. Ich muss selber darüber lachen, aber meine Freunde waren so, hä, ihr müsst morgen heiraten, so wie ihr miteinander umgeht. Dass ihr niemals zusammen seid, ist ja verrückt. Also wir waren wirklich das verliebteste Paar, was du dir vorstellen kannst. Ich finde das so skurril, ich lache darüber, weil ich mich selbst so gar nicht kenne.
Wieder was Neues gelernt, ja, diesen Begriff Golden Retriever Boy kannte ich noch nicht. Vielleicht seid ihr jetzt auch eher ein Golden Retriever Couple. Danke jedenfalls, Caro, ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht, wie dieser gemeinsame Urlaub ja am Ende ausgeht, was dann vielleicht auch aus Caro und Nick wird. Und ich habe was gelernt und irgendwie hat sich dieses Tierthema ja dann doch bis zum Ende dieser Folge gezogen. Vielen Dank fürs Lauschen. Wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback, Kritik, dann schreibt gerne an mail@deutschlandfunknova.de oder lasst uns ein paar Sterne da. Zu abonnieren gibt es uns zum Beispiel auch in der Deutschlandfunk-App.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.